Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite. Ihr habt schon gehört, wir machen weiter mit dem letzten Sendschreiben. Und als Einstieg habe ich natürlich wieder eher sowas, wo ich euch abholen möchte, mit einem gedanklichen Experiment, sage ich einmal. Du hast vorgesorgt für die Unsicherheiten, die da so kommen, so gut du konntest, finanziell vorgesorgt, womöglich auch in anderen Bereichen vorgesorgt. Und jetzt denken wir uns den Fall, dass nächste Woche uns hier, wo wir da so wohnen, ein Erdbeben erschüttert. Und damit aber eure Wohnung, euer Haus unbewohnbar wird. Wohin gehen deine Gedanken zuerst? Und von wem erwartest du Hilfe? In der Stadt Laodicea, und da möchte ich jetzt zuerst ein bisschen zu dieser Stadt sagen, bevor wir zum Text kommen, ist das 60 nach Christus ungefähr passiert. Ein Erdbeben, wo die Stärke so stark war, dass die 18 Kilometer südöstlich gelegene Stadt Kolossee, aus dem Kolosserbrief bekannt, so zerstört wurde, dass sie gar nicht mehr dort aufgebaut wurde, sondern 5 Kilometer südlich circa neu aufgebaut wurde. Also in Laodicea dürfte auch wirklich viel kaputt gewesen sein. Aber was glaubt ihr, wie das war dort? Die haben die Stadt wieder aufgebaut und sie haben sogar die Hilfe des Kaisers, die er angeboten hat, abgelehnt. Wir sind reich genug. Und in der Gemeinde, also in dieser Stadt, war eben auch eine Gemeinde, und wir wissen eben aus dem Kolosserbrief, aus dieser Gemeinde. Ich lese euch nur kurz zwei Stellen vor, oder ich zeige sie euch mehr, wo eben Paulus schreibt: Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch, also die in Kolossee, und um die in Laodicea habe und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Und hier bei den Grüßen, dann ist es der Epaphras, den er auch mit einbezieht. Und wahrscheinlich war er es, der diese Gemeinde gegründet hat. Weil Paulus kannte sie ja nicht persönlich. Weder die in Kolossee noch in Laodicea, aber sie haben einfach auch sie immer mit einbezogen. Und auch an Laodicea gab es einen Brief, und der Brief nach der Kolosserbrief sollte auch in Laodicea vorgelesen werden. Zu dem Zeitpunkt, also dieser Brief, als der kam, der Kolosserbrief nach Laodicea, war das kurz vor dem Erdbeben, wahrscheinlich ziemlich kurz vorher. Und es war eben Anfang 60er und die Gemeinde selber war circa 5 bis 8 Jahre vorher entstanden dort in Laodicea. Ja, und die Gemeinde war mittendrin. Und in diesem Erdbeben und diesem Geschehen. Und und was auch noch wichtig ist, Laodicea war berühmt für ihre Wollproduktion, Wollgewänder, schwarze Wollgewänder, glänzende Wollgewänder. Und sie waren auch berühmt für ihre Augensalbe. Es gab dort so ein Zentrum für Augenheilkunde. Und die Augensalbe ist ins ganze Römische Reich exportiert worden. Was es dort allerdings nicht so wunderbar gab, war Trinkwasser. Es gab dort warme Quellen, aber das Wasser war eher zum Ausspucken, wenn man versuchen wollte, es zu trinken. Deswegen mussten sie das Wasser von weit her über Leitungen reinholen. So viel zu dieser Gemeinde im Vorfeld, weil das Ganze dann diese Besonderheiten der Stadt natürlich noch eine Rolle spielen. Jetzt schauen wir den Text durch. Ich lese ihn vor. Offenbarung 3, ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe: Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. So weiter Text. Und das ist der Titel, den ich gewählt habe. Der klingt vielleicht etwas sonderbar, also zumindest wenn man es aus der Sicht der Welt anschaut, aber natürlich könnt ihr euch denken, dass das geistlich zu interpretieren ist. SOS ist ein Notsignal. Ihr kennt viele vielleicht auch diese Morse-Folgen und bedeutet ursprünglich Save our souls. Und wenn ich es auf mich oder euch beziehe, rette meine Seele. Und das, glaube ich, ist schon ein wirkliches Spannungsfeld, geistlich betrachtet, dass wir diesen Notruf eigentlich brauchen, wenn es uns so geht, nämlich wie es den Laodizeern geht. Reich, wir brauchen nichts. Ja, wie sieht es aus dort? Es gibt ja diese bekannte Struktur in den Sendschreiben, wo Jesus sich vorstellt, wo dann Lob kommt, Tadel kommt und dann auch was zu tun ist sozusagen, wenn getadelt wird oder nicht zu tun ist, weil sie ohnehin, so wie letztes Mal Philadelphia, ausharren, zu Jesus stehen, zu seinem Wort stehen. Sie sollen dabei bleiben, was sie haben. Das ist ganz unterschiedlich, ihr könnt euch wahrscheinlich erinnern. Ja, und auch dann, was sie als Belohnung in Aussicht haben. Und jetzt, wie schaut es hier aus? Das Lob hier, haben wir keins gefunden. Ist keins dabei. Und wie sieht es aus mit Verfolgung, Bedrängnis? Da haben wir, glaube ich, auch nichts gelesen. Oder mit Irrlehren, wie wir es in anderen Briefen gesehen haben. Auch nichts. Spannungen zwischen Juden und Nichtjuden. Auch nichts. Klingt so, als wäre alles Paletti, oder? Also was ist mit dieser Gemeinde passiert, an die Jesus hier so ein klares Wort richtet? Schauen wir uns einmal das an nach der Reihe. Jesus stellt sich vor und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Jesus hat sich ja dem Johannes vorgestellt, in viel größerem Umfang, und hier bei den einzelnen Sendschreiben nimmt er immer wieder Eigenschaften heraus von ihm. Amen kennen wir, ein hebräisches Wort, das uns gar nicht so hebräisch vorkommt, weil was uns sehr vertraut ist. Und es ist eine Bestätigung für das, was wir da beten. Jesus ist in dem Fall die Bestätigung von allen Zusagen Gottes, weil er hat sie erfüllt und bestätigt. Sei es durch sein Kommen, dass er alle Prophetien erfüllt hat, die darauf hingedeutet haben. Sei es, dass er wiederkommen wird und alle Schrift erfüllen wird, die noch nicht erfüllt ist jetzt von der Zeitabfolge, weil er der Treue ist, der die Wahrheit ist, weil er der ist, bei dem jeder Versuch, die eigene Situation schönzureden, sofort sich als Lüge, als Heuchelei herausstellen würde. Und das war auch, denke ich, eines der Ziele, wenn er an so einen Brief an eine Gemeinde schreibt, bei der ja alles so in Ordnung war, dass sie nichts brauchten. Aus ihrer Sicht natürlich. Ja, und der Ursprung der Schöpfung, wird auch oft als Anfang übersetzt, aber natürlich meint es, dass er, der ewige Gottessohn, der Urheber auch der Schöpfung ist. Durch ihn ist alles gemacht, das wissen wir aus vielen anderen Stellen, alles, und wird auch alles erhalten, die ganze Schöpfung, du und ich, wir leben, weil er uns erhält in allem. Ja. Und es ist auch eine Aussage, die darauf hindeutet, dass er, der Auferstandene, wirklich Mensch war und eben nicht irgendwie so, diese Philosophien, die es damals gab, wo Jesus irgendwie so anders, nur so irgendwie vergeistigt wurde, diesen Philosophien steht das auch klar entgegen, dass er Gott und Mensch war. Weil die haben sich damals schon sehr stark herausgebildet, diese Philosophien. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, ach, dass du kalt oder heiß wärst, so, aber weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ja, ihr wisst jetzt, warum ich das mit dem Trinkwasser erwähnt habe. Ich denke, Jesus verwendet hier, auch in den anderen Bereichen, die noch kommen, Dinge, die die Leute dort sofort verstanden haben. Wenn er sagt, lau, dann haben die gewusst, das hat was mit dem, mit unserer Schwachstelle zu tun, mit unserem Trinkwasser, das wir so nicht trinken können und daher praktisch importieren müssen. Ja, Jesus kennt die Herzen von jedem dort und jedem hier, auch bei uns, deins und meins. Aber was ist das Problem, dass Jesus sich veranlasst sieht, sie so zu tadeln, so und so zur Buße aufzurufen? Das ist ja eigentlich das Wunderbare an dem, dass Jesus auch bei dieser Gemeinde das schreibt, nicht um ihnen zu sagen, so Schluss jetzt, sondern im Gegenteil. Ich will euch gewinnen. Ich will euch wieder zu mir, in die Beziehung zu mir zurückholen. Ja, das Problem. Ich meine, natürlich könnt ihr euch auch schon denken, nach den Vorbemerkungen über die Stadt, dass wenn sie bei einem solchen Erdbeben, wo alles hin ist, ihre Sorgen vielleicht gar nicht so schnell auf den Herrn geworfen haben, sondern einmal zur Bank gegangen sind und sie dort gelöst haben. Also war sicher möglich, weil die hatten dort so viel Geld. Weil sonst ist es ja komisch. Also so, es zeigt nur ein bisschen dorthin, wo Reichtum seine Problemstellen hat. Dass man eben sehr schnell damit zufrieden ist und nicht auf die unerschöpfliche Quelle von Jesus sich hinwendet. Und Jesus ordnet es so ein. Er sagt ihnen, ihr sagt, ihr seid reich und habt Überfluss ohne Mangel. Und die Gemeinde sah sich in dieser sehr komfortablen Position. Wie das jetzt ist mit solchem Reichtum, da haben wir ja einige Stellen, aber dort, wo Jesus, schauen wir kurz da in Lukas 12, da gibt es ja dieses Gleichnis, das er erzählt von diesem reichen Kornbauern. Und ich nehme nur zwei Verse als Klammer um dieses Gleichnis, weil ich davon ausgehe, dass ihr das kennt oder die meisten von euch. Das sagt er in Vers 15, Lukas 12, 15, dann wandte er sich an alle und sagte, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Und am Schluss sagt er dann, nachdem er das erzählt, wie dieser Kornbauer sich von diesem Reichtum so übertölpeln lässt, sozusagen, dass er glaubt, er hat damit alles und in Ruhe über Jahre, sagt er, so geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist vor Gott. Also es geht Jesus darum, dass wir reich sind vor ihm. Und jeder Wohlstand, den wir hier haben, der hat damit nichts zu tun. Sondern da geht es um eben etwas ganz anderes. Laodicea war arm geworden im Blick auf Gott. Und sie haben eben nicht alles von ihm erwartet, sondern offensichtlich von ihrem Wohlstand. Und es gibt eben diesen Zusammenhang zwischen dem Reichtum bei Menschen und der Versuchung, diesen Reichtum als Ersatz für die Bedürftigkeit, die wir vor dem Schöpfer haben, anzusehen. Ganz, dass das Ganze dann immer realer wird. Im 1. Timotheus 6 lesen wir eben: Denn die, welche reich werden, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Ich denke, ich weiß es nicht von den Zeitabfolgen, inwieweit das die Laodicea gekannt haben, dieses Wort. Aber wir kennen es und wir wissen, dass das eine ganz, ganz gravierende Warnung ist, die auch uns gilt. Und wir wissen, dass wir als Nachfolger Jesu in besonderer Weise in einem Kampf stehen. In einem geistlichen Kampf, und es ist uns viel zu oft, also mir ist es viel zu oft zu wenig bewusst. Nämlich, dass der Feind herumgeht, komme ich noch drauf wie ein brüllender Löwe. Und jeden Tag, jede Stunde, jede Minute bei jedem von uns versucht, an den Stellen, wo wir die Schwachstellen haben, anzusetzen, um uns genau dorthin zu bringen. Von Jesus weg, hin zu Dingen dieser Welt zu schauen, die uns wichtiger werden sollen, aus seiner Sicht. Weil diese Gefahr eben da ist, aber das ist auch der Grund, warum Jesus genau das tut. Er warnt, er weist darauf hin, er gibt uns sein Wort, indem wir das lesen können und wissen. Und er hat uns vor allem die ganze Waffenrüstung auch gegeben. Er selber ist diese Waffenrüstung. Kurz in Erinnerung gerufen aus Epheser 6, wir sollen die ganze Waffenrüstung anlegen, weil wir brauchen die ganze. So ein bisschen hilft uns nichts. Also umgürtet mit Wahrheit, wir haben schon gehört, wer die Wahrheit ist, mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit haben wir nur in Christus, vollkommene Gerechtigkeit, also mit ihm sozusagen umhüllt. Wir haben dann den Schild des Glaubens, mit dem wir alle schädlichen, feurigen Pfeile des Feindes abwehren können. Der Glaube an Jesus, sonst keiner. Wir haben die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium weiterzusagen, das Wort zu Jesus zu stehen, zu seinem Wort zu stehen. In anderen Worten, wenn wir das vom letzten Sonntag Philadelphia anschauen, wo die dafür nicht getadelt, sondern gelobt wurden. Ja, und eben das Schwert des Geistes als Angriffswaffe, sprich sein Wort. Dass wir es kennen, dass wir es führen können, das Schwert führen. Das brauchen wir jeden Tag, weil wir jeden Tag in einem wilden Kampf sind. Und das ist uns, glaube ich, mir ist es jedenfalls jetzt wieder mehr bewusst worden bei dem Nachdenken über diesen Text. Ja, und ja, wir kennen, glaube ich, solche Angriffe alle. Vielleicht ganz unterschiedlich bei allen, aber von Sorgen lenkt er gerne ab und gibt Ersatz. Freizeitbeschäftigung, Ruhe oder viel Arbeit zudecken. Was soll man mit Sorgen tun? Genau, zum Herrn gehen. Wir haben es heute sogar schon gesungen. Oder wenn wir da schauen, im 1. Petrus sehen wir, das ist sozusagen eine der Möglichkeiten, das vom Herrn her auch gesagt zu bekommen, was wir tun sollen, wie wir mit diesen Anfeindungen umgehen sollen. Abgesehen davon, dass wir die Waffenrüstung brauchen, sie anlegen müssen. Also nicht nur, ich weiß, die gibt es und die haben wir irgendwo, sondern die brauchen wir wirklich uns umhüllend und ganz nah bei uns. Jesus direkt selbst. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Ja, es ist eigentlich relativ klar, wir wissen ja ganz viel. Die Frage ist, wie sehr ist uns das im Herzen so nahe, dass es uns auch in unserem Alltag wirklich genau diese Hilfe ist, dass wir uns ja wirklich demütigen unter den Herrn. Die Gottesfurcht ist aller Weisheit Anfang oder so, denke ich, heißt mehrmals in dem Psalmen. Wir müssen uns unter den Herrn demütigen. Er ist viel größer, als wir es uns vorstellen können, als wir in irgendeiner Weise ahnen können. Wir können es aber erfahren, wie sehr er uns liebt und wie sich es anfühlt, mit ihm Beziehung zu haben. Und die Beziehung soll eben ungetrübt sein. Nicht, dass wir ihn vor die Tür setzen, so wie es hier passiert ist, und den Geist so betrüben, dass wir gar nichts mehr hören und verstehen, sondern wir tauchen dann selber in unseren Vorstellungen weiter und lassen uns vom Feind immer weiter in irgendwas hineintreiben. Sondern wir brauchen ihn. Und ja, und unsere Sorgen, ich meine, natürlich kann man zur Bank gehen und Geld ist tatsächlich in der Lage, vieles zu lösen und zu bezahlen, aber zuerst müssen wir zum Herrn, weil nichts von dem, was in dieser Welt ist, haben wir, weil wir es von irgendwoher hätten, sondern wir haben alles nur von ihm. Und ja, und bei den Anfeindungen, die wir da so haben, vielleicht noch, was er auch gut kann, der Feind, ist uns Ängste und Zweifel einreden. Jesus kann dir ja gar nicht helfen, weil du bist ja selber schuld. Oder jetzt bin ich schon zum 20. Mal über dieses Ding drüber und wieder bin ich da hineingefallen. Und der Feind, schau her, das hilft dir nichts, oder? Das ist einfach so. Du wirst halt immer wieder fallen. Oder das ist die Notlüge, na gut, die versteht Jesus sicher. Und vieles von dem, das ist, ich kann, also beim Nachdenken habe ich da eine viel längere Liste gehabt, aber die hilft uns jetzt hier nicht, weil es hat jeder von euch eine eigene Liste, die ich gar nicht kenne. Aber was der Feind schafft, und das glaube ich soll uns auch viel mehr bewusst sein, er hat in der Welt die Wahrheit schon so richtig auf den Kopf gestellt. Und die Dinge sind alle ganz komisch jetzt. Also aus der Sicht der Schrift, aus der Sicht des Herrn, des Geistes, erscheint uns vieles ganz eigenartig. Toleranz zum Beispiel war damals, also zumindest noch vor 30 Jahren, sage ich einmal, ich toleriere dein Anderssein, dein Andershandeln, ich halte es aus. Toleranz heute, du musst tolerant sein, sonst kriegst du ein Problem. Das ist das Gegenteil, oder? Das ist das höchste Grad von Intoleranz. Aber das Wort verwenden wir trotzdem dafür. Und das sind so Dinge, da können wir, glaube ich, gar nicht genug wachsam sein, nüchtern sein und wachen, dass wir hier nicht reinfallen. Und widerstehen können wir dem nur fest im Glauben, wenn wir uns wirklich ganz an Jesus festhalten. Ja, wodurch wird unser Leben gesichert? Genau, wir leben durch, wenn wir Nahrung haben, Kleidung haben, Shelter, also Wohnung, Wärme, was immer. Und woher haben wir das? Alles, ausnahmslos alles vom Herrn. Es wächst nichts, was wir nicht brauchen würden. Also er ist alles für uns, er schenkt uns auch alles. Die Israeliten damals in der Wüste haben das Manna bekommen. Ja, aber wir bekommen jeden Tag das, was er wachsen lässt. Ja, es ist sehr erstaunlich, aber wir denken nicht immer dran. Unser Wohlstand kommt natürlich dem Feind sehr entgegen. Damals, wie auch heute. Und sein Ziel ist, uns ja in kleinen, bewussten oder unbewussten Schritten vom Herrn zu solchen Verlockungen zu führen, dass wir hineinfallen auf diese Betrügereien, auf die Lügen, die er verbreitet. Und eine der Lügen ist, Wohlstand gibt dir Sicherheit. Das ist ein Unsinn. Aber in der Welt ist das natürlich etwas, was man überhaupt nicht hinterfragen darf, so ungefähr. Ja. Und tagtäglich versucht er uns dort hineinzukriegen in solche Fallen und wir haben als Gegenwehr genau die Hinwendung zu unserem Herrn mit demütigem, bußfertigem Herzen. Eine Buße, zu der Jesus hier aufruft in Laodicea und natürlich auch uns jeden Tag. Das heißt, wenn wir jeden Tag mehrfach in eine Falle tappen, brauchen wir jeden Tag genauso oft das Hinlaufen zum Herrn. Weil wir es erkennen, dass das verkehrt ist. Gehen wir weiter. Also meine Nase macht mir Probleme, aber eh ist schon seit 14 Tagen. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Ja, auch hier dazu fallen euch natürlich sofort Dinge ein aus den Vorbemerkungen. Das viele Gold, das sie hatten, ist völlig nutzlos, um reich im Blick auf Gott zu sein, haben wir schon gehört. Sondern man braucht dazu, sie brauchen dazu, wir brauchen dazu das Gold, das Jesus gibt und nur bei ihm zu bekommen ist. Sonst gibt es das nirgends. Bei keiner Nationalbank, EU, irgendwo. Jesus selbst hat diese mit seinem Blut am Kreuz bezahlt, hat damit etwas gemacht, das wir heute noch im Detail anschauen werden beim Abendmahl. Wir wissen das, aber nur bei ihm gibt es genau diesen Reichtum, den wir nur durch sein stellvertretendes Opfer überhaupt erst haben können. Ja, und die weißen Kleider, der wunderbare Exportschlager dieser schwarzen Kleider nutzte ihnen auch überhaupt nichts, sondern sie brauchen weiße Kleider, die hier ein Zeichen für diese Reinheit, für diese Gerechtigkeit sind vor dem Herrn oder überhaupt in der Schrift immer wieder. Und auch hier ist so, Gerechtigkeit haben wir nicht aus uns, sondern allein vom Herrn. Durch ihn, indem wir in ihm bleiben, sind und bleiben, weil wir einmal umgekehrt sind und weil wir dann in einen neuen Stand versetzt werden dadurch. Nämlich Kinder Gottes zu werden durch die Gnade Gottes. Aber wir brauchen immer wieder auch Buße. Dann haben wir die Augensalbe. Na klar. Also sobald unser Blick getrübt wird, weil wir auf die Tücken des Feindes hereinfallen, wird es natürlich auch immer schwieriger, wie komme ich zurecht? Weil der Feind will ja nichts anderes als uns verwirren. Und helfen tut, das haben wir bei der Waffenrüstung schon gesehen, Jesus selber, sein Wort. Und die Augensalbe, die sie da hatten und exportiert haben, die sicher super war, also ich kann es nicht, weiß nicht, aber im ganzen Römischen Reich wurde sie verwendet, die nutzt auch hier überhaupt nichts. Völlig nutzlos, im Gegenteil. Sie brauchen durch Umkehr, durch das Geschenk des Heiligen Geistes, der ihnen das gibt, was wirklich sehend macht, nämlich den Blick auf den Herrn. In Johannes 9,39, überhaupt in Kapitel 9, da geht es ja darum, dass Jesus einen Blinden sehend macht. Und das sagt Jesus dann, weil die Pharisäer dann auch gefragt haben, sind wir auch blind und so weiter. Das könnt ihr euch vielleicht erinnern. Da sagt Jesus, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden und die, welche sehen, blind werden. Und die Pharisäer meinten in ihrer Selbstzufriedenheit, sie seien sehend. Und deswegen hat Jesus ihnen auch gesagt, ihr seid blind, ihr bleibt auch blind, solange ihr so in dieser Einstellung seid, dass ihr selbst euch helfen könnt. Und der Blinde, damals, der sehend wurde, was hat er gesagt? Ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Auch da könnt ihr euch sicher erinnern an eine andere Predigt. Das ist das, was wir brauchen, diese Kapitulation vor dem Herrn. Ja. Und deswegen hat das Ganze auch wirklich, ist das Ganze so entscheidend und so wichtig, weil Jesus uns liebt und weil wir nur bei ihm Freiheit und Leben haben in Ewigkeit. Und weil wir nur von ihm, bei ihm unsere Sorgen loswerden. Ja, und Jesus sagt hier, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. Sprüche 3, glaube ich, haben wir das auch. So sei nun eifrig und tue Buße. Das ist der Grund. Er liebt uns so. Deswegen sollen wir zu ihm umkehren. Und eifrig ist ein Wort, das, glaube ich, heute nicht so ganz modern ist oder so bekannt ist. Aber eifrig ist eigentlich etwas, was hier gemeint, hier sowas wie nicht ruhen oder irgendwas anders vorher tun oder so, bevor nicht mit höchster Priorität das getan ist, nämlich Buße getan ist. Das heißt wirklich alles andere liegen und stehen lassen und Buße tun. Das meint er damit, mit sein uneifrig. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Es ist schon erstaunlich. Jesus klopft an, Jesus rät, er rät, dass man von ihm das kauft. Er befiehlt nicht, er ist in einer Position, wo er das alles tun könnte. Aber jemand, der uns so liebt, der ist auch, und das zeigt Jesus uns in vielen Bereichen, nicht nur vollkommen in seiner Herrlichkeit und Allmacht, sondern er ist vor allem auch vollkommen demütig. Er ist ein Vorbild in jeder Hinsicht. Und diese reichmachenden Elemente soll man von ihm kaufen, das rät er uns, er befiehlt nicht, er zwingt nicht. Und Jesus weiß um die Armut, Blindheit und Nacktheit von denen, die ihn vor die Tür gesetzt haben. Und wenn wir solche sind, die ihn durch nachhaltiges Dranbleiben an irgendwelchen Irrwegen vor die Tür gesetzt haben, dann heißt das nicht, dass wir unser Heil verloren haben, sondern dann heißt das, dass wir zu ihm wieder umkehren sollen. Das ist sein Ziel. Der ihm gehört, dem geht er nach, immer und immer wieder. Aber es gibt natürlich ganz hartnäckige Fälle. Und wenn wir jetzt denken, zum Beispiel Wohlstand, Ruhe, Ausruhen, habe ich erwähnt schon, denkt man an David. Einmal zieht er nicht mitten in den Krieg und hat so viel Zeit und geht dann auf seiner Dachterrasse, sieht dann die Bathseba und was dann daraus geworden ist, das wissen wir. Es ist der Blick auf den Herrn viel entscheidender, als dass wir uns möglichst mit irgendwelchen Dingen möglichst in irgendeine Art von Ruhe bringen. Ruhe gibt es, oder eigentlich ist der Begriff falsch, Frieden, der allen Verstand übersteigt, ist das, was unser Herr uns geben will. Und es gibt uns, wenn wir in dieser innigen Beziehung mit ihm sind, in die will er nämlich jeden hineinholen, den er zur Buße zurückholen, den er zur Buße aufruft. In diese innige Beziehung, die im Ephesusbrief, im Sendschreiben, auch als die erste Liebe eingemahnt wurde von ihm. Das habe ich gegen euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt, diese innige Beziehung. Und sie sollen Buße tun, weil sie die verlassen haben. Und hier ist das Verlassen noch viel drastischer, weil in Ephesus gab es auch noch Lob für gewisse Dinge, hier nicht mehr. Also der Wohlstand ist wirklich eine sehr, sehr große Gefahr. Und wenn er hier sagt, er klopft an und der die Tür die Stimme hört, die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir, dann drückt das diese innige Beziehung aus. Mehr als heute war es damals so, dass dieses Miteinanderessen eben ein vertrautes Miteinander ausgedrückt hat. Natürlich soll es auch das auch bei uns tun. Vor allem, wenn wir als Geschwister zusammenkommen und uns gegenseitig einladen in der Gastfreundschaft. Aber Es weist natürlich auch auf die Vertrautheit hin, die zum Ausdruck kommt, wenn wir das Abendmahl nehmen. Weil auch hier wir essen und auch wenn wir das nicht mit dem Herrn physisch tun, so ist es doch das, was er uns beauftragt hat, damit wir dieses Miteinander erleben, als Geschwister im Essen, aber von ihm beauftragt, als Zeichen, ja, zur Erinnerung. Und ich glaube, 7 weitere Dinge werden wir heute vom Armando hören, was das Abendmahl alles noch an Bedeutungen hat. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Ja, ich habe es eigentlich schon erwähnt. Hier erwähnt Jesus wieder diese Einheit, er hat überwunden und damit sitzt er auf dem Thron. Der, der mit ihm überwindet, ist der, der diesen Kampf in dieser Welt kämpft. Und zwar in dieser Verbundenheit, in dieser innigen Verbundenheit mit dem Herrn, weil dann ist uns die Waffenrüstung auch tatsächlich nah genug, dann haben wir sie angelegt. Wir sind mit dem Herrn verbunden, wenn wir seine Gerechtigkeit, die Wahrheit, sein Heil, den Glauben an ihn und auch das zu seinem Wort stehen, mit dem wir beschut sind, wirklich angelegt, wirklich unmittelbar bereit haben und auch das Schwert des Geistes zu führen. Wenn wir das so nah bei uns haben, weil wir den Herrn so nah vor Augen haben, ja, dann sind wir Überwinder. Jeden neuen Tag übrigens, weil genau das brauchen wir, jeden neuen Tag, wie schon erwähnt. Der Herr hat schon gesiegt und wir sind auf der Seite des Siegers, aber Überwinder sind wir, wenn wir an ihm, dem Überwinder bleiben und vor allem noch tiefer in diese Beziehung mit ihm hineinwachsen, weil dann kommt auch eine ganz andere Freude noch dazu, die, ja, die alle erlebt haben, die diese erste Liebe erfahren haben und auch jetzt da mittendrin sind und davon hoffentlich auch sprühen und weitererzählen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, wir alle, die wir unser Leben Jesus anvertraut haben, haben den Heiligen Geist bekommen als ein Geschenk, eine Anzahlung auf unser Erbe, das heute schon erwähnt worden ist. Und nur ist es so, der Heilige Geist, wie wir wissen, lehrt uns, ermuntert uns, führt uns in die ganze Wahrheit, ermahnt uns, erstärkt uns. Aber dazu gehört, dass wir hören. Auf ihn hören. Er redet zu uns durch das Wort. Er redet zu uns auch durch Geschwister. Er redet zu uns auf Weisen, die jeder ja, anders zum Teil erlebt. Aber er ist der, der uns Jesus vorstellt, immer mehr, der unser Herz zu verändern vermag, der uns Jesus ähnlicher macht. Aber nur, wenn wir hören. Und, und dazu ruft hier Jesus wieder auf, weil offensichtlich war genau das Problem, auch aller anderen Gemeinden eigentlich, bis auf Philadelphia. Aber auch sie brauchten das, sie brauchten Ermutigung, dass sie im Ausharren dranbleiben. Und das Lob stärkt auch. Aber das, was hier Jesus tut, ist eben, er ruft auf zur Umkehr. Und er ruft uns auf zur Umkehr. Und sobald wir merken, dass wir schon wieder der verlockenden Stimme des Feindes und der alten Natur, dem Zeitgeist entsprechend nachgegeben haben, dann wissen wir, wir trüben die innige Beziehung mit dem Herrn, mit seinem Geist, wir trüben den Geist. Und dann spätestens wissen wir, dass wir SOS funken müssen. Dann müssen wir diesen Notruf senden, aber wir dürfen den direkt Jesus bringen, nicht irgendwo hin, sondern hin zu unserem Herrn und wir dürfen erwarten, dass er uns vergibt, weil er treu ist, wie wir es im 1. Johannesbrief nachlesen können. Weil er will uns bei sich haben in Ewigkeit. Das ist sein Ziel. Ja, gepriesen seist du, Herr, für deine Gnade, deine Güte, deine Langmut, deine Treue. Danke für deine Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und danke, dass wir in deinem Sohn Teilhaber sein dürfen da. Danke für deine Vollkommenheit und für deine Liebe zu uns. Hilf uns bitte immer wieder, jeden neuen Tag zu dir zu laufen und das dir zu sagen, wo wir abgeirrt sind. Dass wir das erleben, was du uns schenken willst. Vertrautheit mit dir in der Beziehung. In Jesu Namen bitte. Amen.